zweiten Teil Themen Zwangsarbeit und ausländische Werktätige in der DDR.
Und verstopfen die Autobahn, verursachen zu viel Müll und unterstützen den Rinderwahn. Sie haben ein ungerechtes Weltwirtschaftssystem, sind egoistisch und skandalgeil, stinken faul und bequem. Immer die anderen, immer die anderen, wie könnte es anders sein? Idioten, immer die anderen, diese Schwachköpfe, das schließe ich Sie und mich, lieben Hörer, selbstverständlich nicht ein. Tierversuche, ja, das finde ich ekelhaft. Und Kinderarbeit gehört auch abgeschafft. Massentourismus, Tierhaltung und Atomkraft. Immer die anderen, immer die anderen, wie könnte es anders sein? Immer die anderen, du Patzen, da schließe ich Sie und mich, lieben Hörer, selbstverständlich nicht ein. Denn wir surfen uns ein super Sonderangebot, spenden Weihnachten für Welt.
Informationsmagazin A bis Z Spezial, heute mit Richard Schäfer. Der Osteuropa-Verein Erfurt e.V. hat in den Jahren 2005 bis 2009 zusammen mit der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft in Thüringen e.V. nach den Schicksalen ehemaliger Zwangsarbeiter geforscht. Den Initiativen dieser beiden Vereine ist es zu verdanken, dass in Russland und der Ukraine ehemalige Zwangsarbeiter, die hier in Erfurt eingesetzt waren, gefunden wurden und nach Erfurt eingeladen wurden. Bei diesen Begegnungen sind zahlreiche Interviews entstanden, in dem die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter berichten, wie sie nach Thüringen gekommen sind, welche Arbeiten sie hier verrichten mussten und was sie hier erlebt haben. Daraus ist ein kleines Buch entstanden mit dem Titel »Zur Arbeit nach Thüringen gezwungen«. Es enthält 34 Schicksalsberichte, von denen ich einige für die Sendung bearbeitet habe. Einführende Beiträge in diesem Buch gibt es von der Historikerin Katrin Weiß und von Dr. Antje Bauer. Wie viele Zwangsarbeiter es im Zweiten Weltkrieg hier in Erfurt gegeben hat, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. In diesem Büchlein schreibt man, es müssten wohl 10 bis 15.000 gewesen sein. Anja Burisch schrieb in ihrem Buch über die Amerikaner in Thüringen, es seien 30.000 gewesen. Sehr viele von ihnen mussten in den eigens als Waffenfabriken gegründeten und in den zur militärischen Produktion konvertierten, spezialisierten Erfurter Unternehmen arbeiten. Auch die hauptsächlich für die Wehrmacht produzierenden großen und kleinen Betriebe, zum Beispiel Unternehmen aus der Metallbranche sowie Firmen der Schuh- und Textilindustrie, setzten die deportierten zivilen Arbeitskräfte aus dem Ausland und Kriegsgefangene ein. Für die Erfurter Firmen teilt sich das wie folgt auf. Die Feimar, das war die Gewehrfabrik, hatte bis zu 2000 Zwangsarbeiter beschäftigt. Bei Siemens waren es 1000. Telefunken hatte 500 Zwangsarbeiter. Olympia Büromaschinen 550. Bei Topf und Söhne arbeiteten 200. Ab 1943/44 gab es in Erfurt kaum einen Gewerbe- oder kleineren Handwerksbetrieb, kaum eine Gaststätte, ein Hotel oder einen Landwirtschaftsbetrieb bzw. eine Gärtnerei, in denen keine ausländischen Zwangsarbeiter beschäftigt waren. An die in Erfurt verstorbenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion erinnert ein Denkmal auf dem Erfurter Hauptfriedhof. An die verstorbenen polnischen Zwangsarbeiter eine Stele auf dem ehemaligen Erfurter Südfriedhof. Ich habe mich für die Ausländer interessiert, die hier während der Zwangsarbeit ums Leben gekommen sind. Auf dem Hauptfriedhof gibt es dazu einige Grabplatten, die für mich sehr interessant waren. Zum Beispiel: Am 25. August 1924 wurde Fanja Hurska in Russland geboren. Sie starb am 8. Februar 1944 im Alter von 20 Jahren hier in Erfurt. Oder Kurt Kusima, geboren am 18. September 1926, also vor rund 100 Jahren, gestorben am 27. April 1943 im Alter von 17 Jahren. Oder Ilka Jatschimenko, geboren am 1. August 1926, gestorben am 2. März 1943 im Alter von 17 Jahren. Oder Ivanovich Maschenko, geboren am 8. Juli 1926, gestorben am 31. Juli 1943, ebenfalls im Alter von 17 Jahren. Ich muss dazu sagen, dass das Jahr 1943 hier in Erfurt dadurch gekennzeichnet war, dass es keine Kriegshandlungen gab und auch keine Bombenabwürfe. Das heißt, die jungen Menschen sind aus anderen Gründen gestorben, nicht durch Kriegseinflüsse. Was waren das für Gründe? Nach meinen Recherchen im Stadtarchiv hier in Erfurt sind das vor allem Krankheiten gewesen. Unterernährung, TBC, Lungenentzündung und so weiter. Alles Krankheiten, die auf mangelnde Versorgung hinweisen oder auf schlechte Unterbringung. Hören Sie im Folgenden, was die Zwangsarbeiter hier in Erfurt erlebt haben.
Alltag im Zwangsarbeitslager in Erfurt.
Das Lager. Woran erinnern Sie sich zuerst?
Alles war aus Holz. Die Baracken, die Doppelstockbetten, die Matratzen waren mit Holzwolle, mit Hobelspänen und Ähnlichem gefüllt. Die Schemel, die Schuhe, die man uns gab, Holzschuhe. Ich meine, sogar der Arbeitsanzug war aus Holzfasern. Es gab 3 Baracken für die Ukrainer. In jeder Baracke wohnten 50 Personen. In jeder Baracke gab es einen großen Schlafraum, einen Raum, in dem gegessen wurde und wenige Toiletten. Einen Platz für persönliche Sachen gab es nicht, nur Haken, um die Kleidung aufzuhängen. Es gab Ungeziefer in den Baracken, unter anderem Wanzen. Nachts war es furchtbar und am Tag umso mehr. Die Arme, die Kleidung, voller roter Schwellungen, die furchtbar juckten. Von Zeit zu Zeit wurden die Baracken mit Schädlingsbekämpfungsmitteln ausgesprüht. Dann konnte man eine Zeit lang leben. Das Lager der Ukrainer war von dem der Franzosen abgetrennt. Es wurde von der Polizei bewacht und abends wurden Türen und Fenster verschlossen und verriegelt. Man durfte nicht hinaus. Erst später, als die Bombenangriffe auf Erfurt begannen, öffnete man die Türen und das Lagertor, sodass wir in der Umgebung auf dem Feld Deckung suchen konnten. Einen Luftschutzkeller gab es für uns nicht. Arbeit im Lager.
Wer hat die Arbeit bei der Firma vermittelt?
Als wir in Erfurt ankamen, mussten wir uns auf dem Bahnsteig aufstellen. Dann kamen einige Herren von der Firma Topf und Söhne und wählten sich Arbeitskräfte aus. Du, du, du. Dann gingen wir in das Lager der Firma. Es war unmittelbar hinter dem Firmengelände. Die Ukrainer waren die ersten Arbeitskräfte, die bei Topf und Söhne arbeiteten. Später kamen französische Kriegsgefangene, wahrscheinlich mit ihren Familien. Es gab Frauen im Lager der Franzosen und Italiener.
Bekamen Sie eine Berufsausbildung oder wurden Sie angelernt?
Wir lernten nur die Namen der Werkzeuge, Hammer, Meißel. Den Umgang mit diesen Werkzeugen zeigte der Meister.
Was haben Sie gearbeitet?
Es war eine furchtbar schwere Arbeit. Wir haben Rohrleitungen gemacht und verarbeitet für die Maschinen, die bei Topf hergestellt wurden. Auch sogenannte Ventilationsschnecken für Gebläse, Lüftungen, also Metallbearbeitung. Es war sehr, sehr schwer.
Wie war die Arbeitszeit? Gab es Pausen?
Die Arbeitszeit dauerte Montag bis Freitag von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Sonnabends wurde bis 16 Uhr gearbeitet. Sonntag war frei. Es gab eine Mittagspause.
Wie war der Umgang mit den Arbeitskollegen?
Mit den meisten Kollegen und Meistern war der Umgang normal, ganz normal. Kaum, fast keine unangenehmen Erinnerungen. Die Meister waren sehr unterschiedlich. Einen gab es, der wurde von allen der Mörder genannt. Das war ein furchtbarer Mensch. Gab es einen Grund, gab es keinen. Er schlug zu, je nach Laune.
Erhielten Sie Lohn für Ihre Arbeit? Wenn ja, wie viel? Und wo konnte man das Geld ausgeben?
Im ersten Jahr erhielt ich keinen Lohn, aber die Situation verbesserte sich im Jahr 1943, offenbar nach den Schlachten von Stalingrad und im Kursker Bogen. Für uns, dann gab es etwas Geld. Genau in dieser Zeit erhielten wir die Erlaubnis, nach der Arbeit das Lager für 2 Stunden zu verlassen. Die Zeit reichte aus, um in die Volksküche in der Predigerstraße zu gehen und ein zusätzliches Essen zu uns zu nehmen.
Über die Zustände in den Zwangsarbeitslagern schreibt Franka Schneider aus Erfurt in ihrem Buch Stadtrundgang Erfurt im Nationalsozialismus unter anderem Folgendes. Die Zustände im Lager der Ukrainer im Gasthaus Schwan sind bald nicht mehr zu beschreiben. Wie die Ukrainer selbst zugeben, sind die Schlafdecken wer weiß wie lange nicht gereinigt bzw. das Stroh erneuert. Selbst die Stube befindet sich in einem Zustand, der länger nicht tragbar ist. Bei all diesem bilden sich allerlei Ungeziefer. In der Hauptsache gibt es Flöhe. Das berichtete ein Erfurter Bürger 1943. Auch der Stadtrat Sennewald beklagte im Februar 1942 die Zustände im Lager der Reichsbahndirektion Erfurt, das sich hinter dem Gaswerk befand. Darin beschreibt er Folgendes. Die Insassen schlafen, wohnen und essen im gleichen Raum, der vor Schmutz starrte und in einem unmöglichen Zustand angetroffen wurde. Auf den Betten lagen angefressene Kohlrüben in rohem Zustand. Die Kranken waren nicht in einer Sanitätsstube, sondern in den Schlafräumen untergebracht und sich selbst oder anderen überlassen, ohne Rücksicht auf ihren Zustand und auf die damit verbundenen Ansteckungsgefahren. Das Lager ist nur zugänglich bei starkem Frost, da sonst durch den Unrat und die vorhandenen Bedürfnisabgänge ein Zutritt kaum möglich ist. Seit 4 Wochen ist das Lager besetzt. Zum Teil ohne notwendige Fußbekleidung haben die Betreffenden bereits ihr Geld bezahlt, aber Schuhe noch nicht erhalten. Eine Lohnvergütung ist ebenfalls nicht erfolgt. Briefwechsel mit den Angehörigen kann nicht stattfinden.
Meine Kollegin Aline Bauerfeind hat zusammen mit mir die Texte aus diesen Büchern eingesprochen. Die setzen wir nach der nächsten Musik fort. Über den Titel aufgelegt von Heike Mildner, nicht willkommen.
Und wieder ist der Friede nicht willkommen. Die Freiheit schreit nach Waffen und will ihr Recht bekommen. Ganz egal, wie viel es kostet und wie viele für sie sterben. Wer ihr blind folgt, der folgt ihr ins Verderben. Der Krieg spielt auf zum Tanze, wie schon vor 1000 Jahren. Wem zuckt es in den Beinen, wer bläst in die Fanfaren? Wir drehen uns immer schneller, bis wir befreit verschwinden. Von dieser Erde aus genannten Gründen. Oh, oh, na, 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 na. Und wieder ist der Friede nicht willkommen. Die Freiheit schreit nach Waffen und will ihr Recht bekommen. Keiner fragt mehr nach den Gründen. Jeder pocht auf seine Lügen, beschimpft den anderen und will ihn besiegen. Der Krieg spielt auf zum Tanze, wie schon vor 1000 Jahren. Wem zuckt es in den Beinen, wer bläst in die Fanfaren? Wir drehen uns immer schneller, bis wir befreit verschwinden. Von dieser Erde aus genannten Gründen. Na, na, na. Und wieder ist der Friede nicht willkommen. Die Freiheit schreit nach Waffen und will ihr Recht bekommen. Freie Rede, freie Liebe, Freie Märkte, freies Handeln, frei für die Wende. Alles muss sich wandeln. Der Krieg spielt auf zum Tanze, wie schon seit tausend Jahren. Wem zuckt es in den Beinen? Wer bläst in die Fanfaren? Wir drehen uns immer schneller, bis wir befreit verschwinden. Von dieser Erde aus genannten Gründen.
Von zwei Frauen aus den Zwangsarbeitslagern hier in Erfurt, Maria Frolova und Nadja Mudrenok, hören wir jetzt noch mit an. Gesprochen hat diese Texte Aline Bauerfeind.
Maria Frolova wuchs mit mehreren Geschwistern in der Nähe der Stadt Pskow auf. Die gesamte Familie zog im Frühjahr 1941 in die Nähe von Leningrad, heute St. Petersburg. Bei Ausbruch des Krieges mussten die älteren Brüder sofort in die Rote Armee eintreten und an der Front kämpfen. Als die Deutschen das Gebiet von Leningrad erreichten, lag die Wohnung der Familie in der okkupierten Zone. Im Dezember 1941 wurde sie mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester von der Straße weggefangen und mit vielen anderen Frauen und Mädchen in Eisenbahnwaggons weggesperrt. Alle dachten, dass man sie erschießen würde. Die Situation war sehr fürchterlich gewesen und alle hätten um Hilfe geschrien. Der Transport nach Westen erfolgte bei eisiger Kälte und unter ständiger Bewachung durch deutsche Soldaten mit Gewehren. Wahrscheinlich in Warschau kam sie in ein Zwischenlager. Sie erinnert sich noch an den Spruch an der Wand in russischer Sprache. Alle, die hierher kommen, sollen weiter sagen, dass wir hier waren und ewig lebendig bleiben. Übermittelt der Heimat einen Gruß. Von diesem Zwischenlager aus wurden sie weiter in Eisenbahnwaggons nach Deutschland gebracht. Wo ihre Fahrt endete, kann sie nicht sagen. Sie wurden zur Arbeit eingeteilt. Beide Schwestern kamen nach Witterda. Der Ort liegt etwa 12 Kilometer nordwestlich von Erfurt. Sie mussten in der Landwirtschaft arbeiten, aber auf unterschiedlichen Höfen. Die Schwester wurde nach kurzer Zeit von Witterda nach Erfurt zur Arbeit beordert. Maria blieb allein in Witterda zurück. Über die Art und Weise, wie Maria von den Bauern, bei dem sie arbeiten musste, behandelt wurde und welche Arbeit sie ausführen musste, hat sie während der gesamten Besuchszeit nicht gesprochen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie darüber sprechen können und auch heute, nach so vielen Jahren, möchte ich das nicht. Ich schäme mich für diese von mir erzwungene Tätigkeiten. Als der Bauer sie einmal zur Arbeit mit nach Erfurt nahm, flüchtete sie und wollte sich bei ihrer Schwester verstecken. Sie wurde aber schnell wieder eingefangen. Sie hatte Glück und wurde nicht extra bestraft, musste aber auf diesem Bauernhof weiterarbeiten. Im April 1944 wurde ihre Leidenszeit in Witterda beendet. Sie kam nun als Hausmädchen zu einem Rechtsanwalt in Erfurt in der Goethestraße. Nadja Mudrenok. Sie wuchs in einem Dorf etwa 50 Kilometer östlich von Kiew auf. Der Ort hieß vor dem Krieg Jadliwka und hatte etwa 5000 bis 6000 Einwohner. 1942 wurde der Ort von deutschen Truppen besetzt. Als Rache dafür, dass angeblich Einwohner von Jadliwka in den umliegenden Wäldern befindliche Partisanen mit Lebensmitteln versorgt hätten, waren die Bewohner des Ortes 1942 bis 1943 Ziel mehrerer grausamer Vergeltungssanktionen der Besatzer. Nadja lebte mit ihrer Mutter bis zum 27. August 1943 in diesem Ort. Bereits am 15. August fand dort ein Massaker statt, bei dem die fünfjährige Nadja mit ansehen musste, wie etwa 30 Männer aus ihrem Dorf ermordet wurden. Am 27. August umstellten deutsche Soldaten erneut den Ort. Die Bewohner, es waren fast nur noch Frauen und Kinder und Alte, wurden aus ihren Häusern getrieben und umzingelt. Dann wurden vor aller Augen ihre Häuser in Brand gesteckt und vernichtet. Bewohner, die sich in den Häusern versteckt hatten, wurden erschossen, das Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Solche Dörfer wie Jadliwka werden in der Ukraine als verbrannte Dörfer bezeichnet. Die Bewohner des Dorfes wurden an Ort und Stelle sortiert. Etwa 1000 junge Mädchen und Frauen, auch mit Kindern, mussten zur nächsten Bahnstation marschieren und dort in Vieh- und Güterwaggons zur Zwangsarbeit nach Deutschland einsteigen. Den anderen Teil der Bewohner trieben die Soldaten einfach in Nachbardörfer und überließen sie den dortigen Bewohnern. Unter den zur Zwangsarbeit Aussortierten befanden sich auch die Mutter von Nadja Modrenok mit ihrer damals 5-jährigen Tochter. Auch diese Fahrt war allen Beteiligten ein schreckliches Erlebnis. Die Mutter erzählte ihr später, dass es fast nichts zu essen und zu trinken gab und dass sie sehr lange unterwegs gewesen seien. In Frankfurt Oder wurden sie ausgeladen und noch auf den Bahnhof für die Arbeit in der Landwirtschaft wie auf einen Sklavenmarkt angeboten. Mit weiteren etwa 150 Leuten aus Jadliwka kam Nadja mit ihrer Mutter auf ein landwirtschaftliches Gut in Alt-Matlitz in der Nähe von Fürstenwalde. Eine Zeit lang musste Nadja von ihrer Mutter getrennt in einem Kinderlager in Thüringen leben. Zusammen mit ihr war auch die gleichaltrige Maria mit ihrer Mutter und einer noch jüngeren Schwester aus Jadliwka nach Alt-Matlitz gekommen. Die Mutter von Maria war krank und starb kurz nachdem sie auf dem Gut angekommen waren. Der Gutsverwalter wollte, dass diese Frau kein Grab bekommt. Nur mit Mühe gelang es, dass diese Frau in einem Sarg beerdigt wurde. Sie durfte aber nur hinter dem Friedhof begraben werden. Auszüge aus der Broschüre Perimoa, ein Dorf in der Ukraine, der Martin-Niemüller-Stiftung. 1941 begann der Krieg. In Jadliwka hatten sich deutsche Soldaten einquartiert. In den Wäldern gab es viele Partisanen. Die Bevölkerung hatte Mitleid mit ihnen und hatte ihnen zu essen gegeben. Am 15. August 1943 trieben die Soldaten alle Männer aus unserem Dorf in die Schule und haben sie dort 2 Tage eingesperrt. Am 3. Tag wurden 29 von ihnen aufgehängt. Das hat nichts geholfen. Am 28. August 1943 morgens kamen die deutschen Soldaten in jedes Haus. Es war am Fest Maria Entschärfung. Sie riefen: Raus, raus, zieht euch an und geht auf die Straße. Wir zünden jetzt das Dorf an. Wir wurden alle in das Dorf Rusanow getrieben, 4 Kilometer von hier, mehr als 1000 Menschen. Wir haben stundenlang im Sumpfgebiet gestanden. Alle haben geweint und geschrien. Die Deutschen wollen uns ertränken. Es gab nichts zu essen und nichts zu trinken, nur Brackwasser. Wir haben auf den Tod gewartet. Dann kamen deutsche Reiter und haben uns nach Gogolow getrieben, 12 Kilometer auf der Straße. Von dort haben wir den roten Feuerschein unseres Dorfes gesehen. Es brannte tagelang. Michail Ponomarenko war vorgewarnt, damals kurz vor Weihnachten, 1942, die Deutschen wollten sein Haus anzünden. Michail beschloss, mit seiner Familie zu fliehen. Seine Mutter und seine Schwester kamen mit ihm. Seine Frau aber wollte das Haus retten und blieb mit dem kleinen Sohn Nikolai da. Der Anblick des kleinen Jungen werden die Soldaten, so hoffte sie, davon abhalten, das Haus anzuzünden. Sie hatten sich geirrt. Hilflos mussten Nachbarn und andere Dorfbewohner mit ansehen, wie das Gebäude bis auf die Grundmauer niederbrannte. Mit anhören, wie die Hilfeschreie allmählich verstummten. Nach dem Krieg wurde ein Gedenkstein mit dem Bildnis des Kindes errichtet. Jedes Jahr am 9. Mai gedenkt die Bevölkerung hier ihrer Toten im Zweiten Weltkrieg und des kleinen Nikolai und seiner Mutter. Während des Besuches übergab uns Nadja Modorenko eine Liste mit den Namen der verbrannten Dörfer in der Ukraine. Sie endet mit der Nummer 348.
Es waren einige Eindrücke von Zwangsarbeitern, die in der Nazizeit hier in Thüringen schuften mussten, fern von ihrer Heimat. Wie diese über den Krieg denken, können wir nur erahnen. Aber sicherlich werden sie zu denen gehören, die nie wieder einen Krieg wollen.
Irgendwann werden wir traurig sein, ein bisschen. Sie ist so ungerecht, diese Welt. Irgendwann Unmut äußern, ein bisschen. Unseren Kindern Flaggen auf die Wangen malen, vielleicht. Und irgendwann wütend sein. Ein bisschen, weil wir die Lügen sahen und geschwiegen haben. Doch jetzt lasst uns feiern, so laut es geht, weil Stille nur den Kopf verklebt. Ja, lasst uns tanzen und springen vor Glück. Es ist zwar seltsam, doch sicher und schön hier zwischen den Kriegen.
Wir haben jetzt das Thema Arbeitsmigration aus dem 17. bis 19. Jahrhundert betrachtet, die Schicksale der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg hier in Thüringen dargestellt und wenden uns nun dem Thema ausländische Arbeiter in der DDR zu. Und dazu wechseln wir mal die Rollen. Mein Kollege Detlef Höhner übernimmt die Rolle des Interviewers und ich bin der Antworter.
Anlässlich des sogenannten Pogroms von Erfurt 1975 begrüße ich jetzt im Studio Richard Schäfer, der sich intensiv damit beschäftigt hat. Unter anderem war er in einigen Archiven, hat viel, viel Material durchgesehen und nicht nur sich auf ein oder zwei Akten verlassen. Schönen guten Tag, Herr Schäfer.
Guten Tag, Herr Höhner. Danke, dass ich da sein darf.
Kommen wir mal zu dem, wie es so schön heißt, latenten Rassismus, der in der Stadt Erfurt sich ausgetobt haben soll mit diesen algerischen Werktätigen, die man merkwürdigerweise Vertragsarbeiter nennt, die aber diese Begrifflichkeit ist auch relativ neu, eine Erfindung aus dem westlichen Journalismus. Muss da nicht gründlicher nach Ursachen, nach den äußeren Umständen geforscht werden, als nur eine kleine Gruppe zu Wort kommen zu lassen? Gab es da nicht auch algerische Mitbürger, die mit den Auseinandersetzungen gar nichts zu tun hatten?
Also das ist ein spannendes Thema. Ich bin der Sache also mehrfach nachgegangen und ich weiß, seit 1961 gibt es algerische Arbeiter, die hier in Erfurt tätig waren. Wir haben ja unseren Freund Seid, der als Freiheitskämpfer hierher kam, hier medizinisch betreut wurde. Und wenn ich jetzt sage, seit 1961 gab es hier algerische Werktätige, die hier tätig waren und ausgebildet wurden. Und 1975 entlädt sich hier so eine Auseinandersetzung. Da frage ich mich, da sind 15 Jahre dazwischen, ne? Warum ist in den Jahren davor nichts passiert? Warum passiert das gerade 1975? Warum passiert das nur hier in Erfurt? Und wieso hat man dann, kann man daraus latenten Rassismus für die ganze DDR ableiten? Also das ist die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Und du hast den Begriff Pogrom an. Es gibt ja in der Literatur vergessener Pogrom von Erfurt und so. Gibt es ja alle möglichen Darstellungen. Bei dieser Auseinandersetzung sind nach Angaben der Stasi 25 Menschen verletzt worden. Die sind nach ambulanter Behandlung wieder entlassen worden. Bei den anderen Pogromen in Erfurt, da gab es Tote. Ja, 1349 sind 1000 Menschen erschlagen worden, das jüdische Quartier zerstört worden. 1938 sind 500 Leute hier verhaftet worden, nach Buchenwald gebracht worden, 200 davon in der Turnhalle der Humboldt-Schule grausam misshandelt und gefoltert worden, eine ganze Nacht lang. Da sind jüdische Geschäfte geplündert worden und so weiter. Das war Pogrom. Aber das, was sich hier 1975 zugetragen hatte, muss andere Ursachen gehabt haben, hatte auch andere Auswirkungen, sodass ich meine, der Begriff Pogrom ist hier völlig falsch angesetzt. Also aus meiner Sicht eher eine Provokation oder historische Unwissenheit.
Nun, du sprichst von 25 Verletzten oder die Unterlagen sagen das. Betrifft das denn ausschließlich die Algerier oder gab es vielleicht auf der anderen Seite auch Verletzte?
Es gab auf der anderen Seite auch Verletzte, weil die Algerier sich natürlich gewehrt haben mit Messern und so weiter und so fort. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Demzufolge gab es dann auch Verhaftungen auf beiden Seiten. Was ich noch gefunden habe, eine interessante Meldung. Da heißt es, in Erfurt wurden aufgrund besonderer Vorkommnisse am 11. Mai 1976, also dreiviertel Jahr nach diesen Auseinandersetzungen, 9 algerische Werktätige nach Algerien zurückgeschickt. Und das hat es vorher bei den Algeriern nicht gegeben. Und ich vermute mal, dass diese 9 da in dieser Sache mit verwickelt waren und es so eine Weile gedauert hat, ehe man den ganzen Prozess so aufgearbeitet hat.
Ja, juristisch muss das ja gemacht werden.
Um dann diese Schlussfolgerung zu ziehen, ihr geht zurück. Und das hat ja Seid auch gesagt, wenn die nicht pariert haben, wurden die halt zurückgeschickt.
Ja, Dolmetscher, also ja. Der kann auch in der Form das überhaupt nicht bestätigen, was hier offiziell gesagt wird.
Mhm. Und das fiel mir dann auf, 1976, also ein Dreivierteljahr nach diesem Dings, da muss also da von der Seite der Algerier auch eine gewisse Schuld gewesen sein. Und da hat sich also gegenseitig was aufgeschaukelt.
Und was eben sehr verwundert, es werden ausschließlich nur die sogenannten Stasi-Akten, ich nehme mal an, dass man nicht mehr als 2-3 Blätter durchgesehen hat, vielleicht täusche ich mich da auch, und natürlich auch 2, 3, 4 algerische Bürger aus dieser Zeit, die man dazu gesprochen hat, die auf der anderen Seite sich aber auch sehr positiv über ihre Zeit in der DDR geäußert haben, was in sich ja schon fast wie ein Widerspruch ist.
Ja.
Ja, und wie, warum wurde nie ein Bauleiter oder Beschäftigte oder überhaupt Zeitzeugen aus der DDR-Bevölkerung gefragt, sondern ausschließlich nur, wie gesagt, die Akten zur Kenntnis genommen, ausgewertet. Ob sie total ausgewertet sind, sagen wir noch dahingestellt. Und wie gesagt, nur diese wenigen Algerier gefragt worden sind.
Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Denn es muss ja Leute gegeben haben, die auf dem Bau mitgearbeitet haben. Ja, die haben ja hier am Hotel Kosmos gearbeitet und so weiter. Und es muss ja eigentlich auch Akten geben von den Leuten, von den DDR-Bürgern, die verhaftet und bestraft worden sind. Aber da läuft das noch unter Personenschutz, ja, da kommt man an diese Akten nicht ran. Aber es verwundert schon, dass nur diese Algerier da befragt worden sind. Und das war ja vorhin meine Frage auch, hat es nicht da auch 4 oder 5 Algerier gegeben, die mit der ganzen Sache nichts zu tun hatten, die man so als Gegenpol mal dagegen stellen konnte, was haben die erlebt? Und unser Freund Seid sagt ja immer, man darf nicht vergessen, die Algerier hatten 150 Jahre Kolonialzeit hinter sich und da sind also die einzelnen Generationen unter verschiedenen Zeiten hierher gekommen, natürlich auch mit verschiedenen Ansprüchen und viele Ursachen sind ja, und das wird also auch in den Berichten kaum dargestellt, da geht es um Frauengeschichten, nicht nur zwischen Algeriern und deutschen Frauen, sondern auch um ungarischen Frauen. Denn wir hatten ja auch ungarische Arbeiter hier in Erfurt, jede Menge sogar, glaube ich, über 500 habe ich mal festgestellt, verteilt auf 5 Betriebe in mehreren Wohnheimen. Und diese Auseinandersetzung hat es da gegeben. Und es waren also nicht nur DDR-Bürger, aber du weißt es ja selbst, wir haben ja immer irgendwelche Leute mit rassistischen Tendenzen gehabt, und das zieht sich durch die, aber nie in so einer Art und Weise, dass auf einmal 150 Leute da auf ein paar Algerier einschlagen.
Ja, und was könnte nun der Grund sein, warum sich das immerhin nach 14 Jahren, die sie hier waren, 1975, angeblich so entladen hat, wo man schon sagen muss, da war offensichtlich auch Hass dabei und was völlig ausgeblendet wird, dass bei dieser Auseinandersetzung ja eben nicht nur deutsche, sondern auch vor allen Dingen ungarische Arbeiter oder Werktätige, die hier in den Betrieben gearbeitet haben, mit beteiligt waren, also männlicher Natur natürlich.
Das ist eine interessante Frage, ja. Warum entlädt sich das 1975? Da gibt es Spekulationen. Also ich habe ja verschiedene Berichte von Betriebsleitern gelesen, von der SED-Bezirksleitung, von Rat des Bezirkes und so. Und ab und zu klingt dadurch, dass diese Auseinandersetzung von außen provoziert worden ist. Das muss man jetzt nicht glauben, aber man kann es auch nicht vom Tisch wischen. Wenn man sich mal das Jahr 1975 anschaut, da war Anfang August war die KSZE-Konferenz, an der die DDR erstmals teilgenommen hat, also die Konferenz für Frieden und Zusammenarbeit in Europa. Da hat die DDR erstmals teilgenommen. Dann ist bis 1975 ein großer Teil der diplomatischen Anerkennungen durch vor allem auch afrikanische Länder, die neu entstandenen Volksrepubliken, durchgezogen worden. Und da könnte ich mir schon vorstellen, deswegen will ich das nicht von der Hand weisen, dass man da diesen internationalistischen Charakter, den sich die DDR da erarbeitet hatte, da irgendwie so einen negativen Touch aufsetzen wollte, dass es also mit der Völkerfreundschaft doch nicht so weit her ist und dass es nur so auf dem Papier steht, so wie es heute also oftmals dargestellt wird.
Nun taucht immer wieder der Begriff Vertragsarbeiter auf. Ich erwähnte es schon, dass das ja offensichtlich eine Erfindung westlicher Journalisten ist. Wie sah es damit aus?
Also wie gesagt, ich habe die Akten von vielen Betrieben durchgelesen. Ich will die mal nennen. Fernmeldeberg Nordhausen, Gelenkwelle Stadt Ilm, Schuhfabrik Paul Schäfer, Umformtechnik, einige Betriebe aus Arnstadt. Also alle die, wo ausländische Werktätige beschäftigt waren. Der Begriff Vertragsarbeiter taucht da nirgends auf. Und es steht immer nur ausländische Werktätige und damit sind also die aus den verschiedenen Ländern gemeint. Und ich denke auch, dass das, was der Ulrich von der Heyden da in dem einen Beitrag bei den Nachdenkseiten geschrieben hat, dass es eine westdeutsche Erfindung war, um dann zu sagen, die DDR hatte auch Gastarbeiter, ja, die hießen nur Vertragsarbeiter, um das so darzustellen. Aber das stimmt hinten und vorne nicht, weil erstens hatte in der DDR jeder Arbeiter einen Vertrag, war also jeder Vertragsarbeiter, wenn man das so will. Und die Vereinbarungen, die zwischen der DDR und Ungarn, Polen, Algerien, Mosambik, Kuba und anderen Ländern getroffen waren, beinhalteten immer, dass die Leute hierher kommen, eine Ausbildung, eine Qualifikation erhielten, dann einige Zeit hier in diesem Beruf, in ihrer Qualifikation arbeiteten und dann zurückgingen in ihre Länder, um da den Aufbau voranzutreiben. Das heißt also, wenn man schon so einen Begriff verwendet, dann hätten die also Azubi-Vertragsarbeiter heißen oder Azubi-Leute und das war eigentlich so das Wesentliche. Deswegen stimmt dieser Begriff Vertragsarbeiter hinten und vorne nicht. So Versprechungen, das war auch so ein Kapitel, auf das ich gestoßen bin, wo es immer oder oftmals Reibereien gab. So hatte man den Polen zum Beispiel versprochen, wer 2 Jahre in der DDR arbeitet, braucht nicht zum Militär. Ja, und davon wusste aber in der DDR.
Das hat aber nicht die DDR versprochen.
Nee, das hat nicht die DDR versprochen. Und die wussten auch gar nicht. Sie wurden auf einmal damit konfrontiert, die haben die Arbeit niedergelegt, weil die gesagt haben, die haben uns versprochen, wer 2 Jahre hier ist, der muss nicht zum Militär. Ja, da wusste hier keiner was davon. Ja, und da mussten natürlich wieder Aussprachen geführt werden, dass das gemacht wird. Oder den Algeriern war versprochen worden, dass sie hier 1.000 Mark verdienen. Das war natürlich eine Summe, die haben ja deutsche Arbeiter nicht verdient, ja. Und da haben die dann die Arbeit niedergelegt, weil sie dieses Geld nicht gekriegt haben. Und dann musste dann erst erklärt werden mit diesen ganzen, mit der Arbeit, mit den Lohngruppen und so weiter und so fort. Das hat also ewig lange Diskussionen vollzogen, weil auch die Ansprüche und die Erwartungen, die, mit denen die Arbeiter hierher gekommen sind, natürlich ganz andere waren.
Soweit erstmal diese Ausführungen. Das Gespräch setzen wir nach der nächsten Musik fort. Dominik Planger besingt sein Heimatland.
Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der 1.000 Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Ich mag sie, deine Berge, deine Täler. Ich liebe deine Erde, deinen Wein. Viele zähle ich hier zu meinen Freunden. Doch kann ich gut ohne dich sein. Viele zähle ich hier zu meinen Freunden. Und doch kann ich gut ohne dich sein. Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der tausend Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Du nennst dich den schönsten Fleck auf Erden. Wohl ist die Welt so groß und weit. Doch würde ich niemals für dich sterben, für deine Gier, deine Eitelkeit. Doch würde ich niemals für dich sterben, für deine Gier, deine Eitelkeit. Ich will kein Heimatland der alten Welt. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der tausend Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Du zeigst dich gern in deiner Uniform, doch ist sie voll Motten und Staub. Nichts Fremdes war dir je willkommen, für Neues warst du immer blind und taub. Nichts Fremdes war dir je willkommen, für Neues warst du immer blind und taub. Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der tausend Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Ich wär so gerne stolz auf dich, doch dazu bist du mir zu gut bekannt. Auch du wirfst in der Sonne deine Schatten, du unbarmherzig stures Heimatland. In der Sonne deine Schatten, du unbarmherzig stures Heimatland.
Also die ausländischen Werktätigen, die aus Polen, aus Ungarn, aus, wie gesagt, Algerien unter anderem gekommen sind, es waren noch eine ganze Reihe mehr Länder, da gab es doch auch in den Betrieben hin und wieder Unzufriedenheit.
Ja.
Und damit musste man sich auseinandersetzen. Zum Beispiel wollten sie mehr Geld haben. Oder wie war dieses Spiel zwischen Leitung der Betriebe und diesen Menschen?
Also da gab es immer einzelnen Gruppen auch immer erstmal Dolmetscher und auch die Botschaften aus Ungarn, aus Polen und anderen Ländern waren hier immer mit beteiligt. Die haben also entweder hier Vertreter gehabt, also Attachés oder Mitarbeiter von der Botschaft, die also sich da in diese ganzen Sachen reingehängt haben. Natürlich war das A und O, also immer wieder die Auseinandersetzung mit Lohn, mit Arbeitsweisen und so weiter, mit der Abrechnung. Da muss man sich vorstellen, dass viele, die aus Polen, Ungarn, Algerien, anderen Ländern gekommen sind, mit dem Arbeitssystem, was hier in der DDR herrschte, also gar nicht klarkam, weil sie das nicht kannten. Ja, also 8 Stunden arbeiten, das ist erstmal eine Herausforderung, das haben also viele nicht beherrscht. Und dann ging es also um die Bezahlung. Wenn die meisten, die Afrikaner zum Beispiel, sagt man, die haben nur eine 4. Klasse Abschluss, also Grundschule. Die konnten also hier nicht als Facharbeiter eingesetzt werden von Anfang an, sie mussten erst ausgebildet werden. Und wer nur keine Facharbeiterausbildung hatte, der konnte nur als Hilfsarbeiter eingesetzt werden, bekam Lohngruppe 4. So war das. So, nun haben die polnischen Arbeiterinnen hier bei der Schuhfabrik im Prinzip nach ihrer Anlernzeit von ein paar Monaten am Band fast die gleiche Arbeit gemacht wie die deutschen Frauen. Und haben sich dann beschwert, dass die deutschen Frauen mehr Geld kriegen, weil die hatten eine Facharbeiterausbildung und sie nicht. Und dann haben sie dann die Arbeit niedergelegt und wollten auch mehr Geld haben, was natürlich arbeitsrechtlich nicht ging, denn es war in den Verträgen so abgesprochen, dass diese Bezahlung nach der entsprechenden Qualifikation dann erfolgt. Und diese Auseinandersetzung ziehen sich durch alle Seiten. Ich habe dann gefunden, hier Mosambikaner, die hier in Erfurt gestreikt haben. Dann habe ich da mal nachgeguckt, was ist da gewesen. Die waren hier in Erfurt als Gleisbauer eingesetzt bei der Bahn. Ja, und dann sollten sie am Westbahnhof Sträucher und Büsche und Bäume beseitigen, um da so Baufreiheit zu schaffen. Und da haben die Arbeit niedergelegt und haben gesagt, das wäre keine Arbeit für Gleisbauer. So, und ihr Betreuer wusste auch nichts mit ihnen anzufangen, hat sie nach Hause geschickt. So, da haben die also nicht gearbeitet. Und wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Das geht, irgendwo kollidiert das ja. Und da gab es dann lange Aussprachen. Und dann haben die Mosambikaner ihre Forderungen gestellt. Erstens, sie wollten also nur Arbeiten machen, die mit dem Gleisbau zu tun hatten. Und zweitens, sie wollten in der großen Gruppe, es waren 50 Leute, sie wollten nicht in Gruppen aufgeteilt werden, sondern in der großen Gruppe arbeiten. Und das geht natürlich bei solchen Sachen nicht. Das kannst du bei der Ernte machen. Da, wenn du 50 Mann hast, kriegt jeder eine Kartoffelreihe, die kann er lesen. Da geht das. Aber ansonsten geht das aus bahntechnischen Gründen, aus Sicherheitsgründen, kannst du da nicht 50 Mann so im Pulk arbeiten lassen. Ja? Und da gab es dann wieder lange Aussprachen und danach haben die Arbeit wieder aufgenommen. Und auch bei Kali Sondershausen habe ich das gefunden. Das sind also Bergarbeiter, glaube ich auch aus Algerien, die sich also für die Arbeit als Bergarbeiter gemeldet hatten, dann unten in der Grube mit einigen Sachen nicht klargekommen, weil das natürlich harte Anforderungen waren. Und dann haben die auch die Arbeit niedergelegt. Das hatte natürlich immer zur Folge, dass die deutschen Arbeiter natürlich auch geguckt haben, was die machen, ja. Wenn da Bummelschichten waren, wenn die Qualität nicht hinhaute, dann mussten ja die deutschen Arbeiter einspringen, damit die Produktion am Ende lief. Genau. Und dann haben die halt gesagt, ja, wenn die haben jetzt 3 Tage die Arbeit niedergelegt, jetzt kriegen die Lohngruppe 5. Und wir haben als Facharbeiter müssen lange warten, bis wir in eine Stufe höher steigen. Das geht so nicht. Ne? Und da gab es also da immer wieder diese Auseinandersetzungen, die das Ganze so bestimmt haben. Und die Betriebe, die Betriebsleiter haben sich dann immer bemüht, dass es also Aussprachen gegeben hat und dass die irgendwo auf einen Nenner kamen. Was dazu kam, war, das geht aus allen Berichten hervor, da kommen wir dann vielleicht noch drauf, dass die Arbeitsdisziplin mitunter sehr lose war bei den ausländischen Werktätigen. Und ein Thema kommt noch dazu, Sprachkenntnisse. In allen Betrieben wurden Sprachkurse angeboten, damit die Polen, die Ungarn und so, dass die Deutsch lernen konnten. Aber diese Angebote sind zum Teil nicht angenommen worden. Die Polen, die polnischen Schuharbeiterinnen, die haben gesagt, nee, wir sind nur 3 Jahre hier, das lohnt sich nicht, das reicht, wenn wir hier die Produktion machen, und haben sich geweigert. Ein Drittel der Polen hat also keinen Deutschunterricht wahrgenommen. So, und das hatte dann zur Folge, wer jetzt keinen Deutschunterricht hatte, der konnte natürlich nicht irgendwie Kranführer werden oder irgendwie eine Maschine bedienen, weil da brauchst du die Bedienungsanleitung und da musst du dich ein bisschen auskennen. Und wenn du das nicht konntest, bist du eben auf der Lohngruppe 4 hängen geblieben.
Konntest du auch keinen Facharbeiter weitermachen.
Ja, konntest du auch keinen Facharbeiter machen. So, und die das begriffen haben, die haben also Deutsch gelernt und die haben sich dann eben entsprechend auch qualifizieren können.
Da gehören ja auch die Vietnamesen dazu.
Ja, bei denen war das noch eine andere Konstellation. Bei denen habe ich also zumindest in den Berichten wenig Disziplinverstöße gefunden oder mangelnde Arbeitsmoral. Die sind mit einer anderen Haltung hergekommen. Natürlich gab es auch bei denen so Kriminalität, Diebstahl und so weiter, versuchte Vergewaltigung, aber nicht in dem Maße, wie das bei den anderen so der Fall war. Wenn also die Disziplinverstöße zu groß wurden, das war also auch in den Vereinbarungen mit, stand das drin, wer gegen die Gesetze der DDR verstößt, die Disziplinlosigkeit, die Arbeitsmoral nicht einhält, der kann unter Umständen auch nach Hause geschickt werden. Und da gab es entsprechende Konfliktkommissionen, die immer von den jeweiligen Nationalitäten besetzt waren. Also es gab eine polnische Konfliktkommission, eine ungarische Konfliktkommission, wo da auch immer die Vertreter der Botschaften oder die Heimleiter, die Heimerzieher mit drin waren. Und die haben dann beraten und haben dann gesagt, hier, du schädigst das Ansehen der Volksrepublik Ungarn mit deinem Verhalten, und haben den nach Hause geschickt. Und davon ist also rege Gebrauch gemacht worden.
Das bestätigt auch immer wieder unser Bekannter, der ja bei den algerischen Arbeitern sozusagen der Dolmetscher gewesen ist, der Ansprechpartner gewesen ist, dass wenn da es Probleme gegeben hat, wurden die Personen dann nach Hause geschickt.
Ja.
Und das mit ziemlicher Konsequenz.
das mit ziemlicher Konsequenz. Was dann mit denen in den Heimatländern geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe dann nur herausgefunden, die Verträge liefen ja zum Teil bis in die 80er Jahre hinein. Der einzige Vertrag, der vorzeitig gekündigt wurde, war dann 1981, 82, der mit Algerien. Da ging das irgendwo nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob die Generation, die von den algerischen Arbeitern dann hierher kam, andere Ansprüche hatten und nicht mehr so, wie diese Freiheitskämpfer da am Anfang hierher gekommen sind mit Ansichten oder so. Und vielleicht war das dann auch eine große Herausforderung für die Arbeiter hier in den Betrieben. Und da gibt es also immer wieder Hinweise von der Partei und Staatsführung, dass die Leute mehr aufgeklärt werden müssen über Algerien, über den algerischen Freiheitskampf, was die Leute alles, unter welchen Umständen die gelebt und gearbeitet haben, damit das Verständnis der Erfurter Werktätigen für die Situation der Algerier da ein bisschen aufgebessert wurde. Ob das immer geholfen hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich in großem Maße nicht. Aber es gab ja auch immer, das wird auch immer wieder betont, es gab auch immer wieder freundschaftliche Beziehungen auch zu den Algeriern, und bei den Kubanern hatte man dann eine Maßnahme eingerichtet, dass jeder kubanische Arbeiter einen Paten bekommen hat. Also einen deutschen Werktätigen, der neben ihm gestanden hat und der ihn beraten, unterstützt und geholfen hat. Und das also zum Teil nicht nur während des Arbeitsprozesses, sondern auch darüber hinaus in der Freizeit, im Familienleben und so weiter.
Bei den Algeriern muss man vielleicht auch hinzufügen, dass sie immerhin DDR-Zeiten über in gewissem Maße Westgeld verfügten.
Richtig, richtig.
Und das machte sie natürlich auch sehr interessant für bestimmte Frauen,
ja,
für die Damenwelt.
Richtig, richtig. Ja. Und sie durften auch bis zu 40% ihres Nettogehaltes nach Algerien transferieren, und sie kriegten Westgeld, ja, und damit waren sie natürlich, konnten auch in West-Berlin einkaufen, ne, und konnten dann natürlich Sachen mitbringen, die es sonst hier nicht gegeben hat. Und wahrscheinlich hat sich da einiges auch zusammengetan. Ne?
Nun stellt sich für mich die Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dieses Konstrukt in die Welt zu setzen, Pogrom von Erfurt? Ich erinnere mich noch, dass auf dem Anger sogar eine regelrechte kleine Pyramide errichtet worden ist, wo genau dieser Wortlaut veröffentlicht worden ist. Ich sage mal ganz deutlich, wird da vielleicht eine Sau durchs Dorf getrieben, um ja, politisches Kapital gegen entsprechendes Honorar umzusetzen. Der Verdacht liegt bei mir jedenfalls sehr nahe.
Den will ich auch nicht auslöschen, weil ich, dazu habe ich keine Beweise. Aber was auffällt, ist ja, dass die Behandlung dieser Thematik erst in den 90er Jahren einsetzt. Und was eben überhaupt keine Rolle spielt, ist die Frage, wie viel und welche rassistischen Übergriffe hat es in der alten Bundesrepublik gegeben, in den 80er Jahren. Und da findet man sehr wenig. Ich habe dann eine Dissertation von der Uni Göttingen gefunden. Da ist man dieser Frage mal nachgegangen. Und da haben die seinerzeit, also 2014 so etwa, geht das los, da haben die seinerzeit einfach mal bei Google eingegeben, wie viele rassistische Übergriffe hat es vor 1990 in der Bundesrepublik gegeben. Und die Antwort von Google war keine. So, und das war natürlich Anlass für die, da mal nachzugucken. In der Geschichtsschreibung kommt das nicht vor. Dann haben die aber den Verfassungsschutzbericht mal nachgelesen, und dann haben sie festgestellt, allein 1982 32 rassistische Übergriffe mit Sprengstoffanschlägen auf Wohnhäuser, auf Gaststätten, Brandanschläge auf Autos, und dabei sind 9 Menschen ums Leben gekommen oder ermordet worden, ja. Da spricht keiner von Pogrom. Und wahrscheinlich, um diese Sachen so ein bisschen wegzubügeln, zeigt man mit dem Finger auf die DDR, dass sie doch nicht so gewesen ist, wie sie da ist. Und die Gedanken der Völkerfreundschaft und so, die kann man jetzt nicht vom Tisch weisen. Es hat natürlich verschiedene Sichtweisen gehabt oder verschiedene Auslegung, aber es wird also immer wieder gesagt, dass die Arbeiterklasse eine Verantwortung hat gegenüber den Arbeitern in Afrika und so weiter, in den neu entstandenen Volksrepubliken, die entsprechend zu unterstützen. Und das ist ja auch so gewesen, die DDR hat die hier ausgebildet, hat aber in den Ländern dort auch Fabriken aufgebaut, sodass die, wenn die hier zurückkamen, da in den Fabriken auch arbeiten konnten. So war der Werdegang. Ob das immer so geklappt hat, ist eine ganz andere Frage. Aber so war die Idee dieses völkerverbindenden Gedankens.
Ja. Du selber warst ja unter anderem auch in Afrika und hast dich gewundert, als sie mit einmal gemerkt haben, dass du Deutsch sprichst. Sind dir Begegnungen noch in Erinnerung, wo mit einmal, was, du kommst aus der DDR? Die hatten also sehr gute Erinnerungen daran.
Ja, richtig. Also nicht nur da, auch in Vietnam, Laos bin ich gewesen. Und wir hatten immer gute deutschsprachige Reiseleiter. Und wenn man die gefragt hat, wo hast du Deutsch gelernt? In der DDR. Und einige sogar in Erfurt, Eisenach. Also die kannten Rot-Weiß Erfurt, ja, und haben also in den höchsten Tönen von der Ausbildung gesprochen, die sie hier genossen haben, die sie später auch entsprechend angewandt haben. Aber dann haben sie also etliche, aufgrund ihrer guten Deutschkenntnisse, sind sie dann in die Tourismusbranche gegangen und haben sich da weiterentwickelt. Und auch in Afrika, in Windhoek, habe ich da eine Gruppe getroffen, die nannten sich die Ossis aus Namibia. Und die waren also hier auch in der DDR zur Ausbildung und die gehörten zu denen, die dann nach der Wende so einfach abgeschoben wurden. Und weil die Bundesrepublik da also nicht alles übernommen hat, was die DDR an Leistung, Sozialleistung und so weiter versprochen hatte. Und Da gab es da Ärger. Und sie waren nicht irgendwo zusammengepfercht. Sie hatten große Wohnheime. Die Betriebe mussten dafür sorgen, dass die Wohnheime eingerichtet waren. Fernseher, Tischtennisplatte und so weiter und so fort. Unterhaltungselektronik. Das war alles vorhanden. Und die DDR hat ja auch medizinische Versorgung für die übernommen, wenn die krank waren und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch eine ganze Menge Geld gekostet. Das wird immer vergessen.
Ja, wunderbar. Das wollte ich schnell jetzt fragen.
Wie gesagt, ich bin der Meinung, ein Aushängeschild für die Stadt Erfurt ist es nicht, aber viele Erfurter haben es gar nicht mitgekriegt. Und man wundert sich immer noch, wo die 150 Leute auf einmal herkamen und wie gesagt, wo sie Zaunsplatten und sonstiges herbekommen haben.
Entschuldige, aber viele Erfurter konnten damals in dieser Zeit beobachten, im Gegensatz zu den anderen ausländischen Arbeitskräften, dass die Algerischen auszubilden oder Arbeitskräfte, dass die immer in geschlossener Formation von außen in die Stadt einmarschierten, wie eine kleine militärische Einheit, könnte man fast sagen. Und dann wurde ja zum Beispiel ein Straßenbahnfahrer Rassismus vorgeworfen, weil er die nicht mitgenommen hat. Die Straßenbahn war schon voll aus dem Neubaugebiet und konnte nicht mit einmal 30, 50 Mann auf einen Schlag mitnehmen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, aber die bestanden darauf. Und so war das dann in der Innenstadt, dass sie häufig in die Diskothek gemeinsam, nicht drei, vier Leute, die noch reinpassten, dort mit den anderen gab es diese Probleme so gut wie nicht.
Richtig,
die
richtig.
Sind vereinzelt aufgetreten, die waren sozusagen auch in der Arbeitswelt, sie hatten Kollegen, waren integriert und hier war immer wie so eine Art eigenständige Kommune, könnte man meinen, und das führt natürlich zwangsläufig zu Reibereien, aus meiner Sicht.
Ja. Also wenn man jetzt mal eine Diskothek Freundschaft, erinnerst du dich, war am Hirschgarten da, wo jetzt Kaffee Bauer ist. Ne? Und wenn da beim Kaffee Bauer jetzt 50 Leute auf einmal reinkommen, ist die Bude zu. Ne? Und da gab es natürlich Ärger, genau das ist so.
Ja. Ja.
Und ich weiß nicht, warum die Algerier dann immer geschlossen aufgetreten, vielleicht hatten sie auch selber Angst, weil man muss ja immer bedenken, das waren junge Menschen, die sind noch nie aus ihrem Heimatland rausgekommen. Das ist das erste Mal, dass sie irgendwo mit anderen Leuten in Kontakt kamen, dass sie da vielleicht auch Ängste hatten und sich deshalb zusammengetan haben, kann man sich vielleicht auch vorstellen.
Auf jeden Fall und sicherlich auch die Sprachbarriere,
ja.
Die ist natürlich ein großes Problem gewesen.
Ja.
Bei mir ist in dem Zusammenhang auch eine Sache haften geblieben, als ich das gehört habe. Ich war damals, was ja angeblich alles gar nicht möglich gewesen ist, in Forum 71, das war eine kleine Gruppe von jungen Menschen, angefangen von Medizinern bis hin zu Kfz-Mechanikern. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in der Stadt Erfurt das Kulturleben zu bereichern. Und da hatten wir viele Rockgruppen eingeladen. Vielleicht kann sich die eine oder andere Hörerin daran erinnern. Und da war unter anderem ein Mitglied, der arbeitete in Funkwerk und war ungarischer Staatsbürger. Und der erzählte, morgen kriegen die Algerier was auf die Fresse. Und da wurde ich ganz stutzig, wieso denn das? Ja, die haben von uns Frau angemacht. Und das lassen wir uns jetzt nicht mehr bieten. Es hat schon im Vorfeld Ärger ständig mit ihnen gegeben. Und morgen kracht's. Und tags darauf höre ich, dass es in Erfurt eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen algerischen Staatsbürgern und Deutschen und Ungarischen. Und heute taucht das Wort Ungarisch gar nicht mehr auf. Und ich habe auch eine Erklärung darüber, weil ich nehme, dass die DDR nicht zu